wir es nicht glauben, schaut wieder mal die Nachrichten. Sehr selten gibt es auch dort gute News. Und so unterschiedlich die Krisen sind, genauso wie wir Menschen, so haben sie doch auch Gemeinsamkeiten. Vor allem in den Auswirkungen. Krisen werfen immer Fragen auf in unserem Leben und Unsicherheiten auslösen. Man weiss nicht, was kommt, was einem erwartet. Man kann sagen, Krisen sind so wie Erdbeben, die unser Leben erschüttern. Und ein starkes Erdbeben, das verlässt hinter Wüstung und Veränderung. Es macht etwas, es nimmt etwas, es bringt etwas durcheinander. Und darum lohnt sich die Frage, sich die zu stellen, wie gehen wir am besten mit Krisen um? Wie können wir weiterleben, wenn unsere Welt auf den Kopf gestellt wird? Wenn plötzlich alles in Frage gestellt wird, wo wir uns bis jetzt dran hatten, wo wir uns darauf verlassen. Und genau darum geht es eigentlich in unserer aktuellen Serie «Weltbewegend». In dieser Serie wollen wir von anderen lernen. Wir wollen Menschen in der Bibel anschauen, die durch Krisen gegangen sind und schauen, was haben sie gemacht, wo haben sie Hoffnung gefunden, wie haben sie ihre Krisen bewältigt. Und das Ziel ist, von ihnen zu lernen, damit wir selber besser mit unseren Krisen, mit schwierigen Zeiten umgehen. Und heute, letztes Mal, hat sich Frank der Josef vorgestellt. Heute geht es nicht um eine Einzelperson, sondern es geht um ein Volk oder um einen Teil vom Volk, der durch eine Krise durchgegangen ist, wo jeder Lebensbereich, wirklich jeder Lebensbereich hat erschüttert, den wir uns nur vorstellen können. Eine Krise, die ich jetzt mal behaupte, die von uns hier so noch niemand hat erlebt. Der heutige Bibeltext, der Jürg hat schon etwas gelesen aus Jeremia 29, zeigt uns, wie entscheidend unsere Perspektive ist. Und um das zu veranschaulichen, ich habe da keine Dings auf meinem Mail. Ich kann nicht weiterklicken, aber vielleicht kannst du mir klicken. Um das zu veranschaulichen, wie wichtig die Perspektive ist, möchte ich euch das Bild zeigen. Was seht ihr auf diesem Bild? Also, ihr seht schon vorne, oder? Ein Gesicht. Zwei. Jetzt haben wir schon zwei. Wir haben ein Gesicht. Was ist es für ein Gesicht? Ein altes, ein junges. Eine alte Hex. Ein junges Mädchen. Ja, mit einem Stupsnäschen. Ja, ihr seht, ihr schaut alle das gleiche Bild an und kommt auf unterschiedliche Resultate. Und genau das macht auch eine Krise mit uns. Je nachdem, wo wir her schauen, wir sehen wirklich beides. Wir sehen die Stupsnäschen, eine junge Frau mit einem so Federboha und wir sehen eine ältere Frau, die so vorne nachschaut und ein bisschen grimmig reinschaut. Und Krisen sind enorm wichtig, wo wir her schauen. Auf was konzentrieren wir uns? Da, wo wir her schauen, das macht aus, was wir sehen. Und was wir sehen, beeinflusst dann, wie wir das einordnen, wie wir das beurteilen und schlussendlich, wie wir dann damit umgehen. Also unsere Perspektive auf das oder auf wer wir schauen, ist matchentscheidend, wie wir mit einer Krise umgehen. Sie entscheiden zwischen Verzweiflung oder Hoffnung, zwischen Mut oder Niedergeschlagenheit, Kraft, Antriebslosigkeit. Ja, sie entscheidet sogar zwischen Sieg und Niederlage. Man hat von einigen Berichten aus Gefangenen aus dem KZ und die haben das Gleiche erlebt, wie ihr das gleiche Bild angeschaut. Aber die sind völlig unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen. Die einen die haben den Lebensmut verloren und die anderen haben ihn behalten. Und der Unterschied war ihre Perspektive. Die sie überzogen waren, das KZ, das ist nicht meine letzte Station. Die Freiheit wartet auf mich. Die hatten Lebensmut. Und die anderen, die sie überzogen waren, die haben auf das Schlimme geschaut, was sie gesehen haben, erlebt haben, die haben gewusst, das ist vorbei. Und somit war auch ihr Lebenswille, ihr Mut einfach vorbei gewesen. Nicht nur, aber ganz besonders in Krisen brauchen wir eine mutmachende Perspektive. Etwas, das uns Kraft gibt, mit den Schwierigkeiten richtig umzugehen. Und das weiss Gott. Gott kennt uns Menschen Besser, als wir uns selber kennen. Und darum hat er Jeremia einen Auftrag gegeben oder ihn bewegt, einen Brief zu schreiben. Er wollte das Volk, das in einer hoffnungslosen Lage war, menschlich gesehen, ihnen eine neue, ermutigende Perspektive geben. Die Perspektive, die Gott gibt, die öffnet uns den Blick für die Zukunft, die uns aber auch Hoffnung und Kraft gibt, um mit der aktuellen Situation klarzukommen. Eine ermutigende Perspektive geht immer über das Hier und Jetzt raus. Es zeigt etwas mehr. Sie macht unsere Sicht grösser. Wir sehen besser, weiter. Aber zugleich ist sie auch im Jetzt verbunden. Sie ist nicht realitätsfremd. Es ist nicht ein Wunschdenken, wo man denkt, ah, es kommt schon gut, obwohl alles nicht Zeichen auf Sturm stehen. Und um das besser zu verstehen, möchte ich mit euch zusammen einen Teil von diesem Brief von Jeremia anschauen. Und wir wollen mal mit den Empfängern anfangen. Wir wollen mal ihre Krise ein bisschen anschauen. Oder wir können auch sagen, wir fangen mal mit der menschlichen Perspektive an. Was sie einfach noch gesehen haben. Ich lese mal die ersten drei Verse. Jeremia 29, 1-3. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten, der Weggeführten sandte, sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonia mit der Königin, mit den Kämmerern, den Fürsten von Juda und Jerusalem, auch mit den Schmieden und Schlossen Jerusalem verlassen hatte. Durch die Hand Eliasars, Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, gesandt hatte, ließ Jeremia sagen. Mal bis daher. Jeremia schreibt also seinen Brief an Menschen, die in der grössten Krise gesteckt von ihrem Leben, das wir uns überhaupt vorstellen können. Ihre Welt ist nicht nur ein bisschen bewegt worden. Ihre Welt ist auf den Kopf gestellt worden. Ein Grossteil zerstört worden. Sie sind von der damaligen Weltmacht, von den Babyloniern, gewaltsam aus ihrem Land, aus ihrem Zuhause, verschleppt worden in ein fremdes Land. Und was sie eigentlich noch hatten, ist ihr Leben. Aber das war in Trümmer. Was denkt ihr, wie hat es ihre menschliche Perspektive beeinflusst? Was haben die Leute auch über Gott gedacht? Über sich selber? Wie haben sie sich gesehen? Ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass unsere menschliche Perspektive nie einfach falsch ist. Die ist nicht total daneben. Wenn wir in eine Krise gehen, wenn wir leiden, ist das nicht einfach falsch. Aber es ist genauso wichtig zu verstehen, dass unsere Sicht immer beschränkt ist. Dass sie immer einseitig ist, ein Stück weit. Wir sehen und verstehen nur einen kleinen Teil eigentlich vom gesamten Bild. Unsere Sicht ist immer eingeschränkt. Und gerade besonders in unsicheren Zeiten verlieren wir die nötige Weitsicht. Krisen ziehen unseren Blick magisch an. Und sie verändern unsere Perspektive immer mehr, je länger eine Krise dauert. Was am Anfang vielleicht noch nicht so schlimm und tragisch war, wird auf einmal gross, bleibt sich auf. Und man sieht nur noch das Schlimme. Ich weiss nicht, wer das Spiel kennt hier, Jenga, wer das schon gespielt hat von euch. Ich werde anhand von dem euch zeigen, wie Krisen funktionieren und wie sie unsere Perspektive verändern. Vielleicht wisst ihr, da geht es darum, irgend so ein Klötzchen, also nicht von oben, das wäre ja einfach, irgendwo von da in der Mitte wegzunehmen. Und dann muss man das aber oben drauflegen. Und genau das machen Krisen. Sie nehmen etwas aus unserem Leben weg, das unserem Leben Halt gibt, das uns Freude macht, das uns Hoffnung vermittelt. Und Krise legt dann etwas oben drauf auf unser Leben, um es zu beschweren. Ich werde das mit euch zusammen spielen. Ihr könnt jetzt mir sagen, was hat die Krise an diesen Juden im Exil weggenommen und was hat sie dann oben drauf da? Zuerst wollte ich, dass sie dafür kommen, aber ich habe gemerkt, Corona lässt das glaube ich, nicht zu. Also für die Distanz lassen wir das mal. Was haben die Juden im Exil verloren gehabt, alles? Was denkt ihr? Grundlage. Also, ich weiss, den da drin kann ich gut rausnehmen. So. Und was hat es dann oben auf, drauf da? Unsicherheit. Es kommt nicht gut. Und was haben sie noch verloren? Der Tempel. Aber, was hat das für sie bedeutet? Der Kontakt vom Glauben. Das geht nicht. Nehmen wir halt den. Und was hat das geistliche Krise ausgelöst, oder? Also, ich bin überzeugt, die haben sich nicht mehr geliebt gefühlt von Gott. Die waren abgeschnitten von ihm. Aber was haben sie, vielleicht noch ein bisschen konkreter, was haben sie noch verloren? Ihr Zuhause. Ihr Ganze, oder mindestens das meiste von ihrem Vermögen. Und dann ist wieder etwas, was ist oben drauf gekommen? Zukunftsängste, Existenzängste. Wie will ich meine Familie ernähren, wenn ich... Sie haben den Job verloren. Sie sind ja durch eine wirtschaftliche Krise. Sie sind durch eine private Krise durch. Fällt euch sonst noch etwas auf, bevor der Turm zusammengeht? Das Heimatland. Das ist nicht... Ich halte noch den. Und dann sind sie Fremde geworden. Und seht ihr, jetzt gibt es da Löcher im Turm. Die Krise nimmt etwas weg. Und... Ich muss mich mindestens, wenn ich etwas wegnehme, vor allem oben drauf konzentrieren. Perspektive tut sich auf die Schwere verlagern, auf die Unsicherheit. Und das ist genau das, was eine Krise macht. Sie verändert unsere menschliche Perspektive. Sie lenkt unseren Blick auf das, was wir verloren haben. Was auf das Mal nicht mehr möglich ist, was wir nicht mehr können. Auf die Unsicherheit. Und dadurch stehen wir in Gefahr, uns nur noch auf die Schwere zu konzentrieren. Auf den Oberteil von unserem Leben, das, was es gewackelig macht. Und nicht mehr auf das, was ihm eigentlich Halt gegeben hat. Und im schlimmsten Fall, irgendeins, wenn es weitergeht, was passiert? Das, was man hier sieht, der Turm geht einfach zusammen. Wir können nur ein gewisses an Unsicherheit vertragen. Und es macht alles kaputt. Ich denke, etwas vom Schlimmsten für uns Menschen ist Perspektivenlosigkeit. Wenn wir keine Perspektive mehr haben. Wenn wir alles verloren haben, was uns irgendwo hat Sicherheit gegeben hat. Das führt in Depression, in Verzweiflung, in die absolute Hoffnungslosigkeit. Und es gibt nicht wenige Menschen, die aus dem, was ihre Perspektive verloren haben, ihrem Leben ein Ende gesetzt. Sie haben einfach nicht mehr weiter gesehen. Ihr Leben, alles ist zusammengebrochen. Es hat nichts gelohnt, weiter zu leben. Was das mir zeigt, ist, dass die menschliche Perspektive, wie wir Sachen einordnen, beurteilen, dass das wichtig ist. Dass das nicht einfach nichts ist. Aber wir brauchen Ergänzung. Unsere menschliche Perspektive braucht Ergänzung. Und besonders in schwierigen Zeiten. Was die Israeliten im Exil haben nötig hatten, darum hat Jeremia diesen Brief geschrieben, und was wir heute nötig haben, immer wieder, wir brauchen eine weitere, eine grössere Perspektive als unsere eigene. Und wir können einfach auch sagen, und das ist das, was Gott ihnen geschenkt hat, wir brauchen die göttliche Perspektive. Wir brauchen Gottes Sicht für unser Leben oder über unser Leben. Es hat mich gefreut, Jürgen hat schon gelesen, ich werde mal Verse 10 und 11 lesen. Da sagt Gott, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wow, was hätte das müssen bedeuten für die Leute im Exil, die Worte zu hören? Ich weiss nicht, eigentlich sollte es uns nicht erstaunen, aber ich bin immer wieder erstaunt. Gottes Perspektive ist völlig anders als unsere. Die im Exil, die haben sich als die grossen Verlierer gesehen. Und die sie zurückgeblieben haben, denken, wir sind Gewinner. Und im Jeremia 24, ein paar Kapitel vorher, sagt Gott, dass es nicht so ist. Dass er sein Volk wird weitermauen mit denen, die eigentlich alles verloren haben. Und dass er für die eine Zukunft hat. Gottes Perspektive ist völlig anders als unsere menschliche. Er sieht das ganze Bild, jedes Detail. Und er beurteilt darum unsere Sachlage völlig anders. Und trotzdem weiss Gott, was die Krise mit uns machen. Er kennt unsere Fragen, unsere Unsicherheiten. Oder im Bild gesprochen, er weiss, wo die Klötzchen fehlen in unserem Turm, was gewackelig wird, was wir vermissen oder was uns dann schwer macht. Aber er sieht eben über das raus, er sieht das Gesamtbild, er sieht auch den ganzen Turm, das Wiederhergestellte. Und auf das schafft der Herr. Vers 10 macht auch noch etwas deutlich. Gott lässt Krisen zu in unserem Leben. Er verhindert sie nicht einfach oder bewahrt sie. Oder bewahrt uns davor. Nie in der Bibel lesen wir, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ihm vertrauen, dass wir ein sorgloses Leben werden haben. Die Botschaft von Jeremia oder jetzt auch von diesem Vers 10 lautet nämlich nicht, komm zu Gott, glaube Jesus und er und alle deine Probleme sind einfach sofort gelöst. Gott lässt sogar die Spannung zu, dass wir eine lange Krise erleben. 70 Jahre sind nicht kurz, oder? Wie lange sind wir jetzt in dieser Corona-Krise als Schweizer? 7 Monate? 8 Monate? Vielleicht nicht einmal, auch so 6. Und wir sind am Stöhnen zum Teil. Es macht uns Mühe, dass wir auf einmal müssen uns für einen Gottesdienst anmelden, dass man sich nicht mehr nachkommen darf. Alles wird etwas zu viel und kompliziert. Kann ich nicht daheim bleiben? Und Gott sagt, die Krise geht 70 Jahre, Israeliten. Das ist nicht das, was sie hören wollten, sicher. Der Vers 4 zeigt uns sogar, dass Gott der Verursacher dieser Krise ist. Das macht es noch schlimmer. Manchmal lässt Gott ganz bewusst Krisen in unserem Leben zu, für uns etwas zu lernen. Ich weiss, der Vers der wirft einige theologische Fragen auf und ist nicht ganz einfach zu beantworten. Und um das geht es mir heute Morgen nicht. Aber der Vers 4 zeigt auch noch etwas anderes auf. Genauso wie der Vers 10. Gott ist der Herr über unseren Krisen. Er hat Kontrolle. Für uns kommen Krisen meist überraschend und unerwartet. Und ganz schnell verlieren wir Kontrolle über Krisen. Ich denke, die Corona-Krise ist wirklich das beste Beispiel. Irgendwann hat man etwas gehört, dass die da in China ein Problem haben. Und wir haben gedacht, ja, das ist schon noch schlimm und es ist alles okay. Aber es kommt schon gut. Und heute merken wir, wie wir eigentlich nicht mehr so wirklich unter Kontrolle haben. Aus der Krise macht uns Menschen so Mühe, weil sie uns schmerzlich vor Augen führen, wie wenig wir eigentlich im Griff haben. Wie verletzlich wir sind. Das mögen wir nicht. Wir wollen, als Menschen wollen wir Sachen im Griff haben. Aber die mutmachende Perspektive zeigt uns, dass da einer ist, der es im Griff hat. Und dass das gut meint mit uns. Gott ist nämlich nie überrascht oder verliert Kontrolle in den Krisen. Er ist der Herr. Er hält es zusammen. Er steht außerhalb von unseren Krisen und wird in seinem Wirken davor nicht gehindert. Und trotzdem ist er auch bei uns in den Krisen. Und das macht er im Vers 11 deutlich, den wir gelesen haben. Der Vers 11 zeigt uns die göttliche Perspektive auf. Krise hat nie das letzte Wort. Gott schenkte den Juden im Exil, hätte ich fast wollen sagen, vielleicht weil ich da ein Problem hatte, im Exil einen Blick in die Zukunft. Und der Blick in die Zukunft gibt ihnen Kraft, ermutigt sie, ihr Leben in der Gegenwart wieder zu gestalten, ihr Leben wieder in die Finger zu nehmen. Und nicht nur auf das schauen, was es schwer macht, sondern auf das, was Halt gibt, was sie noch haben. Er erinnert sie mit dem Vers 11, dass er sie weder abgeschoben hat, noch verlassen hat und schon gar nicht vergessen. Und das gilt auch für uns. Heute Egal, was du gerade durchmachst, egal, wie es dir geht, egal, ob du jetzt das Gefühl hast, Gott ist dir nach oder weit weg, er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht auf das Abstellgleis geschoben. Er sieht dich. Auch wenn die Worte hier zuerst den Verbannten der Juden gelten, zeigen sie uns aber noch heute Gottes Herz. Wie er es für uns Menschen schlägt. Und durch das Kommen von Jesus, durch sein Leben und sein Wirken, bekommen die Aussagen hier in Jeremia 29,11 eine neue Bedeutung für uns. Aussagen wie, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat. Zeigt, dass das, was Gott hier den Juden im Exil verspricht, auch für uns heute noch gelten tut. Das heisst, wir dürfen wissen, er hat genauso Gedanken vom Frieden über unser Leben, wie er es über den im Exil hatte. Er will uns eine Zukunft geben, er will uns Hoffnung geben. Eine ermutigende Perspektive. Kritiker werfen dem Christentum vor, oder der Religion allgemein, dass das einfach eine Krücke ist, wo man einem Menschen anbietet, für eben Schwierigkeiten zu überwinden. Und dass man Menschen immer auf ein besseres Leben in der Zukunft heranweist oder vertröstet. So nach dem Motto, es kommt schon irgendetwas gut. Und so mache ich den Glauben Menschen passiv und helfe nicht im wahren Leben. Aber die Verse, wenn ihr für euch nochmal die Verse 5 bis 8 leset, da fordert Gott die Israeliten auf, ihr Leben in die Hände zu nehmen. Trotz der Krise. Er sagt, baut Häuser. Nehmt euch Frauen, zeugt Kinder, betet für das Land, wo ihr drinnen seid, für die Stadt. Legt die Hände nicht einfach in die Chance. Tut nicht probieren, Krisen auszusetzen. Werdet aktiv. Die göttliche Perspektive gibt immer Hoffnung für die Zukunft. Aber sie macht noch mehr. Sie gibt uns auch Kraft und Motivation für die Gegenwart. Wir können mit dem umzugehen, was jetzt gerade in unserem Leben abgeht. Und besonders dann, wenn unser Leben schwierig wird, wenn es kompliziert wird. Und wenn wir Biografien in der Bibel lesen, finden wir das immer wieder. Die Sicht auf Gottes Zukunft, auf seine Versprechungen für uns Menschen, lassen Menschen handeln, lassen Menschen aktiv werden. Zum Beispiel im Hebräerbrief lesen wir über Mose. Hebräer 11, 25 bis 26. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Weil sein Blick, man könnte sagen, seine Perspektive, auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Durch die Perspektive auf Gott hat Moses handeln. Hat Moses durch schwierige Zeiten durchgehen. Die hat ihn nicht passiv gemacht. Er hat gesagt, wir warten mal, irgendeins verleidet es vielleicht dem Pharao und er lässt uns schon ziehen. Nein, er ist wieder her zum Pharao und hat gesagt, lass meine Leute gehen. Er ist aktiv geworden. Und das soll auch für uns heute gelten. Gottes Perspektive lässt auch uns heute in unsicheren Zeiten oder gibt uns die Möglichkeit, Kraft aktiv zu werden, handlungsfähig zu bleiben, das Leben zu bejahen. Ich bin überzeugt, Christen, die ihre Perspektive im Himmel haben, werden aktiv auf dieser Welt. Die werden nicht passiv. Das ist nicht das Warten, wie irgendeins kommt in den Himmel. Die fangen handeln. Die ziehen sich nicht zurück, und warten, bis der Sturm ist vorbeizogen. Die tun etwas. So Menschen sehen Krisen oder sehen trotz Krisen offene Türen. Möglichkeiten, wo man etwas tun kann. Ich finde das so beeindruckend. Wir werden heute noch etwas hören von den Christen in Beirut. Von einer kleinen Gemeinde, die nach dieser Beirut oder der Libanon ist ja schon lange in einer riesen Krise als Land, als Nation. Viele wollen das Land verlassen, sie haben wirklich Perspektiven verloren. Und jetzt ist noch die Explosion dazugekommen, die vieles einfach noch einmal schwieriger gemacht hat. Und die Christen, die selber schon in einer schwierigen Situation stecken, sagen jetzt nicht, wir ziehen uns jetzt zurück und beten einfach, und irgendwie wird es gut. Es waren die Ersten, die auf einem Ort waren, die aufräumen, wo Leute Lebensmittel verteilt haben, obwohl sie selber fast nichts mehr hatten. Die sind aktiv geworden, weil ihr Blick nicht nur auf die Krise gerichtet war, sondern die hatten die göttliche Perspektive. Und das hat sie aktiv werden. Die Perspektive von Gott ist eine ermutigende Perspektive, die es uns ermöglicht, auch wieder andere zu ermutigen, die in Schwierigkeiten stecken. So wird euch in unsicheren Zeiten Hoffnung und Frieden weitergeben. Gott lässt uns also, lässt uns Menschen in Krisen nie alleine. Er ist bei uns. Er vergisst uns nicht, er schiebt uns nicht ab. Und um das sogar zu unterstreichen, ist Jesus auf die Welt gekommen. Die göttliche Perspektive, bin ich überzeugt, können wir schlussendlich nur verstehen oder uns aneignen, kann unsere Perspektive werden, wenn wir die Jesus-Perspektive haben. Wenn wir das durch das Leben von Jesus anschauen. Durch das, was er für uns da. Und Jesus ist einzigartig. Ich weiss, das habt ihr auch schon mehr gehört. Aber Jesus kann etwas, was niemand anders kann. Er bringt die göttliche und die menschliche Perspektive zusammen. Er kennt beide. Er war Mensch. Er weiss, wie sich das anfühlt. Er kennt das, was Krisen mit uns machen. Er hat im Garten Gethsemane gerannt und gesagt, wenn es doch möglich ist, soll die Krise oder der Kelch mir vorbeigehen. Aber Jesus kennt auch die göttliche Perspektive, weil er Gott ist. Und er bringt es zusammen. Durch Jesus sehen wir Gottes Wesen und sein Charakter, wie er wirklich ist. Wenn wir das Leben von Jesus studieren in den Evangelien, was Jesus da, was Jesus gesagt hat, wie Jesus sich für andere hat eingesetzt, dann sehen wir Gott am Wirken. Durch Jesus können wir erst richtig die göttliche Perspektive verstehen. Wie Gott denkt, wie Gott unser Leben sieht oder wie Gott uns liebt. Und durch ihn alleine bekommen wir eine neue, ermutigende Perspektive. Und ich bin überzeugt, genau darum ist Jesus Mensch geworden. Für uns eine neue, ermutigende Perspektive zu geben, die über das Leid, über die Schwierigkeiten dieser Welt rausgeht. Aber uns auch Hoffnung gibt, in diesen Schwierigkeiten mit denen umzugehen, die können zu überwinden. Und Jesus sagt es selber so im Johannesbrief, im Johannesevangelium Kapitel 10, von Vers 27, möchte ich lesen. Er sagt hier, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist die Perspektive, die Jesus uns gebracht hat, als er auf die Welt kam. Dass wir ein Leben dürfen haben durch ihn, das nie kaputt geht, das nicht verloren geht. Und er geht uns voran. In diesen Worten von Jesus widerspiegelt sich eigentlich das Versprechen, das Gott an seinem Volk im Exil hat gegeben durch Jeremia 29,11. Dass er ihnen Hoffnung geben, eine Zukunft geben. Das wird durch Jesus Realität für uns heute. Gott hat Gedanken vom Frieden über uns. Und durch Jesus gibt er uns Hoffnung, auch in einer schwierigen Welt. Aber wenn wir eine ermutigende Perspektive haben wollen, brauchen wir die Verbindung mit Jesus. Eine Beziehung zu ihm. Und das wird auch deutlich, wie Jesus das selber beschreibt. Sich als Hirte, mir als Schaf. Er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Da ist eine Beziehung da. Sie folgen mir nachher, sie vertrauen mir. Ich gehe voran, sie kommen mir hinterher nachher. Hat auch mit Gehorsam zu tun. Es geht hier, Jesus beschreibt hier einfach eine Beziehung zwischen ihm als Hirte oder Schaf. Uns. Und das ist eigentlich das, was die ganze Bibel uns immer wieder aufzeigt. Das ist das, was Gott am meisten sich wünscht. Eine Beziehung mit uns Menschen. Und das nicht erst im Neuen Testament, nicht erst mit dem Kommen von Jesus. Ich finde es eindrücklich. Die Juden im Exil, wie ich es schon gesagt habe, die haben gedacht, Gott hat uns verlassen. Wir sind abgeschnitten von ihm. Der Tempel ist ja in Jerusalem, wir sind weit weg. Das Zentrum von unserem Gottesdienst, von unserem Glauben ist ganz weit weg von uns. Wie sollten wir Gott anbeten können? Wie sollen wir Beziehung zu ihm pflegen ohne den Tempel, ohne die Verbindung? Das ist unvorstellbar. Und in ihrer grössten Verzweiflung gibt Gott ihnen nicht nur ein Versprechen, tut er nicht nur ihnen ihre Sicht zeigen, sondern er lässt sie ein für Beziehung. Trotz Krise und ohne Tempel. Wir lesen das dann von Vers 12 an. Ich lese noch Vers 12 und 13. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott wartet auf uns. Er will Beziehung mit uns. Und ich weiss nicht, Beziehung ist nichts, was man zwingen kann. Er bietet es uns an. Er lädt uns ein dazu. Er hat die Leute dort im Exil eingeladen. Sucht mich. Und ich werde mich finden. Und das macht er noch heute. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Ob wir auf das eingehen. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal eine Liebeserklärung gemacht habt. Die verheiratet sind, so das erste Mal, der erste Schritt, jemandem gesagt, weißt du was, ich glaube, ich liebe dich. Ist das einfach? Da rutscht dem recht. Also, der grösste Held wird auf das Mal so klein, wenn er jemandem seine Liebe muss gestehen für das erste Mal. Und warum? Wir wissen nicht, ob es erwidert wird. Wir sind verletzlich. Und genau das hat Gott für uns gemacht. Gott macht uns eine Liebeserklärung. Er kommt auf uns zu und sagt, ich liebe dich. Ich möchte Beziehung mit dir. Und er wartet auf die Antwort. Vielleicht hast du das schon gemacht und hast gesagt, ja, ich will die Beziehung. Und dann bedeutet das jetzt, an dieser Beziehung dran zu bleiben. Die zu pflegen. Gott vielleicht zu erlauben, das, was uns belastet, wegzunehmen und unser Leben wieder herzustellen. Das passiert, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir lernen, seine Stimme immer besser zu verstehen, zu kennen. Aber auch, wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen. Weil er hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir nach. Es ist also nicht so, dass die Schafe sagen, hey, hier, wir gehen hier durch, kannst du mal hinten nachdecheln. Es ist umgekehrt. Oder vielleicht hast du die Einladung von Jesus noch gar nie gehört oder nicht verstanden. Und dann möchte ich dich heute herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Den Jesus besser lernen zu kennen. Das ist auch, wenn man eine Beziehung eingeht, dann muss man ihn zuerst mal besser lernen kennen. Meistens fällt das nicht vor dem Traualtar an. Aber frag mal Leute, die mit Jesus leben, wer ist der Jesus? Was bewirkt er in deinem Leben? Besorg dir eine Bibel, studiere sein Leben in den Evangelien. Wenn du nicht weißt, wie das geht, darfst du dich gerne bei uns Pastoren melden. Wir sind gerne da, um auch so Fragen zu beantworten. Unsere Kontakt finden wir auf unserer Homepage. Es ist nicht schwer. Der erste Schritt zu machen hingegen schon. Aber wenn du wirklich Jesus suchst, dann gilt das Versprechen immer noch, das wir schon gelesen haben. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Gott will sich finden. Gott ist nicht einer, der Verstecke spielt mit uns. Er wartet. Die Frage ist, wie reagieren wir auf seine Liebeserklärung? Und auch wenn das Mut braucht, diesen Schritt zu machen, es lohnt sich. Es gibt uns eine ermutigende Perspektive für unser Leben. Und Jeremia 29,11, wenn du noch eins lesen, wird Realität, wird fassbar in unserem Leben. Er macht plötzlich Sinn, wenn Gott sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Was für eine ermutigende Perspektive, wenn wir wissen, Gott ist mit uns. Gott steht zu uns. Der, der alles im Griff hat, der über unseren Krisen von unserem Leben steht, egal wie klein oder wie gross sie sind, hat es im Griff. Durch Jesus wird Gottes Versprechen aus Jeremia 29,11 Realität in unserem Leben. Oder wie ich es zusammenfassen würde, Jesus gibt uns die ermutigende Perspektive. Wo uns Hoffnung gibt im Heute, im Jetzt, da wo du gerade stehst. Und uns eine verheißungsvolle Zukunft verspricht. Über das Heute raus. Mit dieser Perspektive können wir das Leben bejahen. Können wir Schritte wagen, vorwärts gehen. Auch in schwierigen Zeiten. Wir müssen nicht verzweifeln dran. Ich habe noch einen Vers gefunden, und ich werde euch herausfordern, diesen Vers mal mitzunehmen. Und vielleicht in der kommenden Woche einmal pro Tag mindestens zu lesen. Der Vers fasst für mich genial eigentlich die Botschaft von Jeremia 29 zusammen, wie auch die Predigt vom heutigen Tag. 1. Petrus 5,10 steht: Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen. Und jetzt wird es wieder realistisch, Jetzt bekommt es den Bezug zum Jetzt, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Was für ein Versprechen. Wie realistisch auch die Bibel ist. Es ist aber nicht einfach ein frommes Buch. Es gibt Leidenszeiten, es gibt schwere Zeiten. Aber durch Christus sind wir berufen, einmal mit Gott die Herrlichkeit zu teilen. Durch Christus haben wir jemanden, der uns Kraft gibt, uns stark macht, der uns ins Ziel bringt, der uns weiterhilft, wenn wir selber nicht mehr weiter könnten. Das ist eine ermutigende Perspektive. Und ich darf jetzt ich habe es vergessen, euch vorzubitten. Ihr dürft vorkommen. Und das dürfen wir jetzt auch noch singen miteinander in dem nächsten Lied «Wunderbare Gnade». Weil dass wir die ermutigende Perspektive haben können, hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Hat nichts damit zu tun, was wir für Gott tun, sondern was er für uns hat getan. Und das dürfen wir singen. Ich finde es ein geniales Lied. Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass ihr das habt. Am Schluss dort her da «Wunderbare Gnade». Singen wir das miteinander.
Zerbrochene Herz.